Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird, was gibt Halt im Verlust? Wir sind heute im Gespräch mit dem bekannten Sänger und Liedermacher Arne Kopfermann. Er und seine Frau Anja haben bei einem tragischen Unfall ihre Tochter verloren. Man sagt ja so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Was aber, wenn einem das Leben einen so unfassbaren Verlust zumuten, der so groß, gewaltig ist, dass der Schmerz scheinbar nie vergehen kann? Wenn ein Teil des Lebens wie amputiert wirkt? Arne Kopfermann und seine Frau Anja haben einen solchen Verlust erlitten. Während eines Familienurlaubs stirbt ihre 10-jährige Tochter Sarah bei einem Autounfall. Die Lieder von Arne Kopfermann erzählen von seinem Verlust, vom Schmerz und von dem Gottesbild, das sich für ihn verändert hat. Wir sprechen jetzt mit ihm über die Momente, die schwer in Worte zu fassen sind, über den unterschiedlichen Umgang mit der Trauer, dem Aufgeben von falschen Glaubensvorstellungen, Gottesvorstellungen und dem Ringen mit Gott. Aber auch vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände und von ewiger Hoffnung. Wir wollen jetzt mit Arne Kopfermann über sein Leben sprechen, das im September 2014 eine dramatische Wende nahm. Arne Kopfermann ist Ehemann, Vater, Produzent und Musiker. Ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit ihm. Guten Morgen und herzlich willkommen, Arne Kopfermann.
Guten Morgen.
Herr Kopfermann, Sie kommen jetzt ganz frisch vom Gemeindefestival Spring. Sie waren dort verantwortlich für die Hauptbühne und mit dabei war auch Dr. Johannes Hartl. Wie war es auf dem Festival?
Ja, das ist schon ein besonderer Ort. 3800 Christen unterschiedlicher Konfessionen und Prägungen, die eine Woche lang zusammen sind, um miteinander Zeit zu verbringen, Freizeitaktivitäten zu gestalten, genauso wie in Seminaren zu sitzen, in Workshops zu sitzen, sich auf Gott auszurichten, unterschiedliche Erfahrungen auszutauschen. Das ist sehr bunt und sehr faszinierend.
Und Ihre Lieder haben Sie dort auch präsentiert, Lieder, die nahe gehen, Lieder, die Brücken bauen, hin zu Gott, zum Herzen auch von Mensch zu Mensch. Und die Lieder Ihrer CD mitten aus dem Leben, die entstanden in der schwersten Zeit Ihres Lebens. Und im letzten Jahr kam das gleichnamige Buch dazu raus. Und das haben wir auch, ja, auch in unserem Titel für diese heutige Sendung mit verarbeitet, diesen Titel. Und das war auch der Ausschlag, dass ich Sie eingeladen habe hier zum Interview, weil in der Lebenshilfe ist es uns ein Anliegen, auch Brücken zu bauen, hauptsächlich zum Herzen Gottes. Und es ist ja ein absolut bewegendes, authentisches Buch, das Sie da geschrieben haben, mitten aus dem Leben. Und wenn man es liest, hat man wirklich das Gefühl, mitten dabei zu sein bei dem Drama, das sich da damals abgespielt hat im September 2014. Es ist noch nicht allzu lange her. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute an Ihre Tochter Sarah denken?
Ja, das lässt sich gar nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen. Da gibt es ganz viele Ebenen. Es gibt diese Ebene dessen, was wir gemeinsam erlebt haben, was durchaus auch schön ist. Dietrich Bonhoeffer sagt, dass die Verluste, die uns im Leben entstehen, dass wir die immer als Lücke in unserem Herzen haben werden und dass es wie ein besonderer Schatz ist, der am Anfang nur wehtut, weil er fehlt. Und wenn man ihn aber ab und zu herausholt und wenn etwas Zeit vergangen ist, dann kann man auch die dankbare Seite in sich entdecken, die Freude, diese gemeinsame Zeit gehabt zu haben. In unserem Fall waren das 11 Jahre. Es sind also verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite gibt es diesen Schatz, den Sarah in unserem Leben hinterlassen hat und auf der anderen Seite gibt es aber auch die spürbare Lücke, die entstanden ist und die einem buchstäblich jeden Tag bewusst ist.
Sie haben schweren Verlust erlebt, Trauer. Und normalerweise macht man das doch mit sich selber aus. Die meisten Menschen sprechen nicht groß drüber. Und wenn sie mit Freunden zusammen sind, wissen Freunde oftmals gar nicht so recht, wie sie jetzt das heikle Thema der Verlust eines Kindes. Und bei Ihnen war es auch noch so, dass Sie den Autounfall selbst verschuldet haben. Das mag man am liebsten überhaupt nicht ansprechen. Und Sie gehen mit Ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit, mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt, so heißt Ihr Buch. Warum wühlt das nicht immer wieder auf, wenn Sie darüber sprechen?
Also zuerst mal glaube ich nicht, dass es statistisch gesehen richtig ist, dass die meisten Leute nicht darüber reden wollen. Ich glaube, dass es buchstäblich beide Realitäten gibt, dass es einen Flüchter gibt in einer trauernden Beziehung und einen Bewahrer, jemand, der es ganz tief in sich vergräbt und jemand, der es in die Welt hinausschreien muss, dass das, ich weiß nicht, ob das pari ist, also ob es genauso viele gibt, die darüber reden müssen, um nicht daran zu zerbrechen, und andere, die es in sich vergraben, aber es gibt in der Tat zwei Persönlichkeitsmerkmale, mit Trauer umzugehen, und meines ist das, deswegen bin ich auch Künstler geworden, also Musiker geworden, der ja auch sonst über innere Dinge des Herzens singt, dass ich mein Herz auf der Zunge trage, und für mich war es ein Verarbeitungsmechanismus. Ich habe mir dann aber auch bewusst gemacht im Laufe der Zeit und wenn ich mit Menschen gesprochen habe in meinem engeren Umfeld, dass es so ist, dass es eine sehr große Sprachlosigkeit gibt, mit der eigenen Trauer und mit Verlusterfahrungen umzugehen, und dass es sehr hilfreich wäre, von jemand zu erfahren, der da mitten durchgeht, der es nicht schon scheinbar verarbeitet hat und jetzt 7 kluge Ratschläge gibt, wie man durch die größte Krise des eigenen Lebens durchkommt, was dann manchmal so verarbeitet und distanziert klingt, dass es sich für den Trauernden wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen kann, sondern mitten in den Prozess hineinzunehmen, der noch wund ist und wo es noch diese unterschiedlichen Seiten gibt, mal Hoffnungsvolles und dann wieder zutiefst Auffühlendes und Deprimierendes. Und das geht ja oft in diesen ersten Jahren der Trauer Hand in Hand. Und ich fand es sehr, sehr wichtig, dass es Menschen Hoffnung gibt, weil sie sich nicht so isoliert fühlen, wenn man darüber redet. Das ist einfach mein Weg und es ist nicht der Weg von jedem. Und es wäre Gabenprojektion zu sagen, so sollte eigentlich jeder damit umgehen. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hätte ich die Vorstellung gehabt, so ein offensiver Umgang mit der eigenen Trauer und mit eigenen Verlusten ist der einzig wahre Weg. Und das sehe ich bei weitem nicht mehr so. Es gibt jemand, der mir mal als ein nach innen Trauerer das Bild gebraucht hat von einer Regentonne, die sich beständig mit Wasser füllt, wo aber immer der Deckel drauf ist. Und er sagt, ich lasse das auch genauso in diesem Zustand. Und wenn ich spüre, dass das Wasser so sehr steigt, dass der Deckel von der Regentonne sich zu heben droht, dann suche ich mir den stillsten Ort, den ich finden kann, und den besten Freund. Und dann lasse ich gerade so viel Wasser raus, dass der Deckel wieder schließt. Ich weiß, dass ich einiges unter dem Deckel halte, aber ich kann nur so damit klarkommen, ohne dass mein Leben komplett aufgewühlt ist und ich gar nicht mehr richtig ins Leben einmünden kann. Und ich glaube, dass das für diese Person, die das beschrieben hat, wie sie ihre Trauer verarbeitet, als jemand, der nach innen geht, genau der richtige Ansatz ist, sich Zeit zu lassen und den eigenen Weg zu finden. Mein Weg war halt ein anderer.
Und wenn man das Inhaltsverzeichnis durchschaut von Ihrem Buch, merkt man das auch schon, dass Sie, ja, dass Ihnen die Facetten des Lebens einfach vertraut sind. Auch wenn man Ihre Lieder kennt, merkt man das schon, auch die Lieder vor dem Verlust Ihrer Tochter. Da sind zum Beispiel Kapitel wie der Tag, an dem der Sommer zu Ende ging, loslassen, Abschied nehmen, erste Schritte in unsere neue Realität. Und dann ein Kapitel, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, es geht nicht ohne Hilfe. Und ohne Hilfe ging es für Sie auch nicht im Krankenhaus. Im September 2014 war der tragische Unfall. Damals wurde Ihre 10-jährige Tochter bei einem tragischen Verkehrsunfall schwer verletzt. Alles Beten, Warten und Hoffen, dass sie weiterleben kann, war vergebens. Ihr Leben erlosch. Am 13. September 2014 erlag Sarah ihren Verletzungen im Krankenhaus. Es war ein Tag vor ihrem 11. Geburtstag. Was hat Ihnen gerade in der Zeit des Ringens um Sarahs Leben auf Intensivstation Halt gegeben, Herr Kopfermann?
Es gab ein inneres Wissen, dass es Sarah gut ging, vom ersten Moment des Unfalls an, als die Ersthelfer sie aus dem Auto gehoben haben und ich nur in unmittelbarer Nähe dieses Geschehens stand und natürlich geschockt war und nur gebetet habe, Herr, rette mein Kind. Da war eine Liedzeile in meinem Kopf von einem Musikerfreund, den ich viele Jahre lang nicht gehört hatte. Everything's gonna be alright. My father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Also alles kommt in Ordnung, wenn mein Vater da ist, wenn er sich um mich kümmert. Und diese Zeile war für mich damals wie so ein innerer Kompass, wie ein innerer Fokus, der mir gesagt hat, Gott kümmert sich und Gott weiß und Gott hält Sarah in seiner Hand. Und dieses Empfinden hat mich diese ganze Zeit nicht losgelassen. Wir haben ja im Laufe dieser 10 Tage auf der Intensivstation gar keine Lebenszeichen mehr von Sarah gesehen, keine vitalen Zeichen. Also ich bin gar nicht sicher, ob der Satz stimmt, dass ihr Leben am 13. September erlosch. Vielleicht war es auch direkt im Moment des Aufpralls. Es gibt ja diese Möglichkeit unserer modernen Welt, das Leben künstlich zu verlängern durch Geräte und so weiter. Aber es gab dort keine Anzeichen mehr. Und wir haben in der Zeit, in der wir gehofft haben, dass Sarah aus dem Koma noch einmal erwacht, beides gehabt. Wir haben natürlich gebetet, wir haben gehofft und gebangt und wir haben auf der anderen Seite aber auch vom ersten Moment an in Betracht ziehen müssen, dass es auf dieser Welt kein Wiedersehen gibt, kein beidseitiges. Und das war so ein schleichender Prozess des Loslassens. In der Zeit haben wir wenig geschlafen. Ich habe mehrere Kilo abgenommen. Ich habe am Bett meiner Tochter viele Stunden gespielt und gesungen. Und ich hatte so das Empfinden, dass die Grenze zwischen dem Hier und dem Jetzt in dieser Zeit papierdünn wurde, was uns auch von Außenstehenden gespiegelt wurde, zum Beispiel von dem Krankenhauspersonal, die zum Teil einfach durch die Tür reinkamen und fragten, ob sie nur einen Moment in dem Raum stehen bleiben können und zuhören dürfen. Es war so eine ganz besondere Atmosphäre, die schwer zu beschreiben ist und die wahrscheinlich nur dort entsteht, wo man mit dem Ewigen in Berührung kommt. Und das war für uns spürbar und es war für andere Menschen spürbar. Es war ein Friede im Tumult oder das Auge im Sturm, wie es Martin Pepper in dem Lied mal geschrieben hat. Und das hat uns eine Ahnung gegeben von dem, was wir eben noch nicht sehen können, weil es hinter dem Vorhang liegt, hinter der Grenze zu der ewigen unsichtbaren Welt, die uns jetzt noch in großen Teilen verschlossen bleibt.
Ein Lied, das mir jetzt an dieser Stelle passend erscheint, das ist das Lied Lichter auf dem Weg. Im Refrain heißt es, ich stelle mich dem Tod verwegen und sterbe meinem Leben entgegen. Und das könnte ich mir auch vorstellen und das weiß ich auch noch, als wir in der Familie auch einen schlimmen Verlust hatten nach einem Unfall. Man stirbt ein Stück weit auch mit oder wie ging es Ihnen?
Das ist auf jeden Fall so. Das Leben ist komplett auf den Kopf gestellt und es bleibt nicht so, wie es vorher war. Und dieses Empfinden, dass alles sich dreht um diese neue Lebensrealität, die mit der Lücke zusammenhängt, die Sarah gerissen hat, dieses Empfinden hat uns massiv begleitet. Am Anfang buchstäblich jede Stunde, alle 10 Minuten. Da gab es keinen Tag, wo ich nicht aufgestanden bin mit dem Gedanken, Sarah ist hier nicht mehr. Und es gab keinen, wo ich damit nicht ins Bett gegangen wäre, bis hin zu dem Punkt, dass ich abends am Anfang immer gebetet habe, Herr, und drücke mein Kind von mir, weil ich das ja jetzt nicht mehr kann. Also dieses Bewusstsein, das war massiv und es verändert die ganze Wahrnehmung des Lebens. Es ist, als ob man vorher Farben gesehen hat und dann für eine Zeit nur noch grau sieht, nur noch Schattierungen sieht und die Farbe aus dem Leben entweicht. Und dass jede Form von Schönheit, die man wahrnimmt, sich mit Schmerz verbindet. Das geht mir auch jetzt fast 4 Jahre danach noch so, dass ich empfinde, es gibt eine Unschuld in meinem Leben, wie ich sie vorher kannte, nicht mehr. Sondern es bleibt dieses Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, dass das, was wir hier erleben, dass das nicht das Ziel der Reise ist und dass es mit Schmerz verbunden ist, weil es einfach zu unserer Existenz dazugehört.
Hören wir jetzt hinein in das Lied Lichter auf dem Weg von Arne Kopfermann. Sagen Sie noch kurz den Namen der Sängerin, die wir jetzt am Anfang...
Annie Gräb, eine ganz, ganz liebe Freundin, die auch Teil meiner Band ist und die einen Teil der Lieder auf der CD gesungen hat.
Hören wir jetzt hinein. Wir hörten ein Lied von Arne Kopfermann, Lichter auf dem Weg. Das ist der Titel des Liedes. Überschrieben haben wir unsere heutige Sendung, wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Wir sprechen mit dem Singer und Songwriter darüber, was gibt Halt im Verlust. Sarah, damals 10 Jahre, verunglückte beim Autounfall am 3. September. 10 Tage später, am 13. September, ist sie gestorben. Herr Kopfermann, damals, als Sarah im Krankenhaus lag und sie um ihr Leben rangen, haben unzählige Menschen für sie gebetet. Doch es scheint so, dass Gott ihre Gebete um Heilung nicht erhört hat. Und viele Menschen verzweifeln jetzt daran, dass Gott ihre Gebete nicht erhört und auch das Bitten nicht erfüllt. Was gibt Ihnen Gewissheit, dass Gott mit Ihnen ist, und was lässt Sie weiterhin noch auch an dem festhalten? Was sind so Lichter auf dem Weg?
Also zuerst einmal finde ich es ganz wichtig, dass die Bibel sagt, dass Gott uns nicht zur Verfügung steht, dass er nicht ist wie ein Getränkeautomat, wo man oben eine Münze reinwirft und unten kommt das Getränk dann eisgekühlt und proportioniert für die eine Person, die es genießen will, heraus. So ähnlich, dass unser Gebet nicht so funktioniert, dass wir einfach unser Anliegen nennen und Gott macht das dann mit derselben Wahrscheinlichkeit, wie so ein Getränkeautomat eine Dose ausspuckt, sondern dass Gott einen weiteren Horizont hat, dass 1000 Jahre für ihn wie ein Tag sind, dass er Wege und Gedanken hat, die so hoch über dem Himmel, über der Erde sind, dass wir sie nicht verstehen können, wie Jesaja sagen würde. Also, dass wir nicht dazu in der Lage sind, das wirklich zu erfassen, was Gottes Perspektive ist. Und das heißt, dass viele Dinge, die wir uns wünschen, so nicht passieren werden. Wenn wir beten würden, wissend, was Gott weiß, würden wir vielleicht andere Dinge beten. Es haben Menschen auch nicht nur für Heilung für uns gebetet, sondern auch dafür, dass wir als Familie mit dem Geschehen, mit dem Verlust, auch im Miteinander klarkommen, dass wir einen Weg ins Leben finden mit dem, was da passiert ist. Und es haben uns Menschen getragen in der Zeit danach durch ihre Gebete. Also das ist für mich nicht gekoppelt allein an die Frage, darf Sarah leben oder darf sie nicht leben, sondern auch daran, dass die Dinge, die Gott tut, die Gott bezweckt, die Gott zulässt, auch das ist ja noch eine Ebene des Gespräches, die nicht so einfach ist, wie wir sie uns manchmal machen wollen. Ich glaube, dass es schon eine Ebene gibt in der Beziehung zu Gott, die betroffen ist, dass so ein natürliches Vertrauen erst einmal wankt nach einem großen persönlichen Verlust, und das Glaube dann ein enormes Geschenk ist, wenn man weiter festhalten kann daran, dass es keinen Automatismus gibt. Ich habe mein ganzes Leben geglaubt und passiert das und das in meinem Leben, ich halte daran fest, sondern dass es in jedem Fall ein Geschenk ist, wenn man das kann. Und manche Menschen brauchen einige Zeit, wo sie ihr Zweifeln und ihr Ringen und ihre Klage auch erst einmal Gott gegenüber finden und dann ausdrücken müssen. Manche Menschen, die christlich sozialisiert sind, haben auch so ein Empfinden, man darf gar nicht klagen, sondern man sollte stets irgendwie auf das Positive gucken und Gott loben, dann tut es vielleicht auch nur noch halb so weh. Und eine solche Verlusterfahrung lehrt dann, dass es nicht so ist, dass es nicht halb so weh tut. Mhm. Das ist im Gegenteil, wenn jemand sich seiner selbst bewusst ist und mit seiner eigenen Seele in Verbindung ist und auch mit Gott in Verbindung ist, dass es dann sogar noch mehr schmerzen kann, weil es vielleicht nicht so viele Ausflüchte gibt, sich davon abzulenken oder den Schmerz zu verdrängen oder vergraben, wie andere Menschen das tun würden. Und das hat natürlich was in der Beziehung mit Gott ausgelöst. Das heißt, der Gott, der so ganz persönlich und nahbar Schutz verspricht, der war erstmal in weitere Ferne gerückt, und der Weltenherrscher, der Gott, der die Geschicke des Universums in seiner Hand hält, der war weiter präsent. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, sich das wieder zu erobern, dass dieser Gott ganz persönlich auf mich schaut und dass er mich persönlich an der Hand nimmt in der Situation. Und das ist ein Prozess, den kann man nicht abkürzen, den kann man auch nicht beschreiben für jeden Trauernden gleich oder für jeden Christen, der eine Verlusterfahrung macht, gleich, sondern ist ganz unterschiedlich, ganz individuell von Fall zu Fall.
Sie haben etwas gesagt, was mich momentan auch ganz sehr beschäftigt, nämlich diesen Punkt Klage gegenüber Gott finden. Nun, viele Christen denken, ich darf gegenüber Gott und dem Leben nicht klagen. Ich bete ja auch im Vater unser immer, Herr, dein Wille geschehe, und ich möchte ja alles, was geschieht im Leben, aus Gottes Hand annehmen. Und trotzdem ist dort dieser Schmerz, trotzdem ist dort Klage im Herzen. Wie sind Sie durch den Prozess der Klage gegangen? Wie sah die Klage für Sie aus? Und wo sehen Sie auch einen Unterschied zwischen Vorwürfen und Steckenbleiben in der Warum-Frage?
Also zuallererst mal finde ich es sehr wichtig, dass die Bibel sehr viel Raum für Klage Gott gegenüber bietet. Es gibt ein Urbuch des Gebetes, ein Urbuch von Lobpreis und Anbetung in der Bibel, das sind die Psalmen. Und von 150 Psalmen sind 65 Psalmen Klagepsalmen. Also welche, die ganz bewusst das Schwierige, das Leidvolle, das Zerbrechliche und Schmerzvolle nehmen und Gott entgegenschleudern. Und oft ohne den Satz am Ende, ich vertraue dir dennoch, denn du hältst mich stets an meiner Hand. Und wir haben das verloren. Und es ist ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, dass wir denken, wenn wir nur auf das Positive schauen und wenn wir das Negative möglichst hinter uns lassen, dass dann der Schmerz weniger Raum einnimmt und dass, wenn wir klagen, dass es dann mehr wird. Das mag ja auch in Teilen stimmen, aber es ist eben kein gesunder Weg. Mir wurde bewusst, dass ich so groß geworden bin als jemand, der auch eine deutsche Lobpreis- und Anbetungsszene, das ist ja auch eine musikalische Welt, aber auch eine geistliche Haltung, die viele Gemeinden annehmen, wo es ihnen wichtig ist, Zeiten in ihrem Gottesdienst und in anderen Veranstaltungen zu reservieren, um Gott Komplimente zu machen, um ihn anzuschauen, dass dieses Gepräge, was ich dort mitbekommen habe, mir das verbaut hat zu klagen, weil ich Gott als den Liebevollen, als den Nahbaren, als den Positiven immer angeschaut habe und das andere falsch erschien. Und ich habe gemerkt, dass ich das erst wieder erlernen muss, auch solche Gedanken Gott entgegenzuschleudern, weil wenn ich das nicht tue, dann lebe ich in einer Parallelwelt, dann wird das, was ich Gott gegenüber ausdrücke, nicht mehr meine ganze Lebensrealität beinhalten, sondern nur noch Teile. Und das ist eigentlich der Fall, wo so eine Sprachlosigkeit beginnt oder eine Distanz beginnt, in die Beziehung zu Gott zu kommen. Ich glaube also, dass die Klage ganz, ganz wichtig ist, vor allem wenn sie sich nicht von Gott wegwendet, sondern wenn sie an ihn adressiert ist und dass sie ermöglicht, dann neu Vertrauen zu fassen auf einer anderen Ebene mit einem anderen Bewusstsein. Ich habe einen Text geschrieben und den finde ich zitierenswert. Ich sage da, wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht zum Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdacht Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher, du enttäuscht uns nie. Doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten. Entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Doch zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen. Das lernen wir oft erst in Leid und tiefer Not. Denn du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Und die Spannung, die in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass da einerseits ein großer Gott ist, der sich uns nicht erschließt. Evelyn Underhill hat den Satz geprägt, wenn Gott so klein wäre, dass wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Und der Satz hat etwas gemacht mit mir, auch meiner Wahrnehmung, auch meinem Selbstverständnis als Mensch, der in die Kirche geht, der Gott anbetet, zu sagen, nein, ich versuche ihn nicht kleiner zu machen, als er ist. Und ich versuche zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, wo nur Fragen bleiben und dieses Empfinden, Gott weiß, auch wenn er das, was er weiß, mir nur in Stücken offenbart.
Viele Menschen verwechseln die Klage mit Vorwürfen oder denken, ich darf doch Gott keine Vorwürfe machen. Wo ist da für Sie der Unterschied?
Ich denke, man darf das alles. Man darf trauern und man darf Vorwürfe machen. Vorwürfe sind kein Affront. Vorwürfe sind einfach nur der ganz ehrliche Ausdruck dessen, dass mein Grundvertrauen in Gott und in seinen Schutz erst einmal erschüttert ist. Ich habe lange am Bett meiner Tochter gesungen, wer unter Gottes Schutz lebt und bei ihm bleiben wird, der findet eine Zuflucht sicher wie ein Zuhause. Und derselbe Gott, der mir versprochen hat, dass er seinen Engeln befohlen hat, mich zu tragen, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße, hat nicht verhindert, dass ich mit dem Taxi zusammenstoße. Und das ist ein so elementarer Einschnitt in unser Leben geworden ist. Und damit muss man erstmal klarkommen. Also diese vermeintliche Sicherheit, die mir Zusagen der Bibel geben, die Realität entgegenzustellen und zu sagen, da stimmt doch was nicht, da passt etwas nicht. Und ich muss mein Weltbild, auch mein Glaubensbild, mein Gottesbild neu sortieren. Und das kann ich nur, indem ich diese Dinge, die erstmal nicht political correct erscheinen, Gott gegenüber ausdrücke, dass ich dafür Worte finde und dass ich sie entgegenhalte. Und ich kann auch nur von ihm eine Antwort bekommen, wenn ich das ihm direkt gegenüber halte. Gott hält viel mehr Klage und viel direktere Ansprache aus, als wir das manchmal denken, weil er uns gut kennt und weil er weiß, dass wir menschlich sind, dass wir begrenzt Dinge wahrnehmen können und begrenzt denken können. Und weil er das, wenn er Liebe ist, dann schmerzt ihn dieser Verlust und dieses Ringen genauso, wie es uns schmerzt. Ich glaube, diese Seite ist oft das, was Menschen nicht so bewusst ist. Wenn mein Kind zweifelt und wenn mein Kind leidet, dann nimmt mich das zutiefst mit, dann möchte ich helfen, dann möchte ich alles gut machen. Das ist ein ganz natürlicher Wesenszug, der in mich als irdischer Vater hineingelegt ist. Und wenn Gott genau so, nur auf eine noch reinere Art und Weise Liebe ist, dann empfindet er für seine Kinder genauso und dann schmerzt es ihn zutiefst, wenn sie durch diese Täler und diese Dinge hindurchgehen und er möchte Linderung schenken und er möchte die Wunden verbinden. Er möchte wie eine Mutter da sein für ein Kind, was weint und leidet. Und dieses Bewusstsein der totalen Solidarisierung Gottes mit dem Schmerz und dem Leid, wie es an keinem anderen Ort einen so guten Ausdruck findet wie am Kreuz, wo Jesus Gott verlassen stirbt, von Menschen verachtet und als der ohne Schuld war, alle Schuld auf sich nimmt. Dieses Bewusstsein Gottes ermöglicht, nach der Klage zurückzufinden zu neuem Vertrauen, wenn man diesen Weg geht und Gott entgegenschaut und wer den triumphalen Gott nicht ansehen mag, weil er ihm furchtbar weit weg scheint, der muss vielleicht das Kind in der Krippe angucken oder den zerbrochenen Gott am Kreuz anschauen und muss sagen, dort finde ich einen Identifikationspunkt meines eigenen Schmerzes. Für mich als Vater auch, dass der Vater im Himmel sein Kind in den Tod gegeben hat, hat eine andere Bedeutung bekommen. Ich weiß nicht, ob viele Hörer diese kleinen Kreuze kennen. Ich glaube, man nennt die Herzensschmeichler, die man so erwerben kann und sich in die Tasche stecken kann. Ich halte eigentlich grundsätzlich nicht so viel von Symbolen, aber ich habe wenige Monate nach dem Tod von Sarah bei einem Konzert, was ich gegeben habe, ein solches Holzkreuz geschenkt bekommen. Und mir hat es geholfen in dem ersten halben Jahr, wenn ich so ganz verzweifelt war, wenn dieses Depressive in mir so viel Raum eingenommen hat, einfach in die Tasche zu greifen und dieses Kreuz zu umschließen mit meiner Hand und zu wissen, dieses Kreuz bedeutet etwas für mich. Es bedeutet, dass meine Schuld dort richtig aufgehoben ist. Es bedeutet, dass dieser Gott, der sagt, dass er mich sieht und mir nahe kommt, mir in Christus begegnet ist als der Schmerzensmann, der Leidensmann, der wie kein anderer in der Lage ist zu verstehen, was Schmerz bedeutet, und dass das mir in meiner Isolation und in meiner Trauer ein Gegenüber geworden ist. Und das hat mir geholfen, Gott neu vertrauensvoll anzuschauen.
Und das ist ja auch so eine Frage. Auch Sie sind ja auch an die Talsohle der Selbstanklage gegangen, weil Sie haben den Unfall auch verschuldet. Und da fragen sich viele Menschen, ja, wie kann ich nach solch einem dramatischen Ereignis weiterleben? Das ist so auch oftmals der erste Gedanke bei schweren Verlusten. Ich kann nicht mehr weiterleben. Es geht nicht mehr weiter.
Das ist richtig. Wir haben am Anfang der Sendung schon kurz gesagt, das wäre nicht ohne fremde Hilfe gegangen. Das fing an mit dem Verkehrsanwalt, der mir sehr deutlich gemacht hat, Herr Kopfermann, wir haben als Autofahrer im Laufe unseres Lebens so und so viele Situationen, die kurz auf knapp sind, wo eine Sekunde Unaufmerksamkeit etwas auslösen könnte. Und fast jeder Autofahrer, der das schon etwas länger macht, hat solche Situationen erlebt, wo es denkbar knapp war und wo die Folgen hätten verheerend sein können. Und so ein Empfinden, mein Traumatherapeut, den ich dann 2 Jahre lang gesehen habe, der hat gesagt, Herr Kopfermann, es ist ganz wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen juristischer Schuld und moralischer Schuld verstehen. Das, was dort passiert ist, ist ein Unfall. Und ein Unfall hat eine andere Bedeutung wie ein bewusstes Verschulden aufgrund von Trunkenheit, aufgrund von Speeding, also zu schnellem Fahren, aufgrund vom Handy am Steuer oder so etwas. All das war ja in unserem Fall nicht gegeben. Es waren einfach eine Kette von Umständen, die zu etwas geführt hat, was ich nie gedacht hätte und was verheerend war in seiner Auswirkung. Und es gibt viele Fragen, die damit einhergehen. Ich habe dieses Empfinden auch gehabt als jemand, der 10 Millisekunden vor Sarah gesessen hat und fast unversehrt war, während sie vermutlich sofort tot war, dass ich gedacht habe, warum so rum, warum nicht anders? Mhm. Diesen Gedanken kann ich extrem gut nachvollziehen, denn ich hatte 47 Jahre meines Lebens und habe dort vieles gestaltet. Und es ist die falsche Reihenfolge, wenn das Kind vor den Eltern geht. Das ist nicht der ursprüngliche Sinn gewesen dessen, wie Leben gedacht war. Und es ist da ist etwas passiert, was extrem verstörend ist. Aber ich habe gemerkt, dass für mich, wir sprachen am Anfang darüber, warum haben Sie diese Geschichte öffentlich gemacht, wenn andere Leute es doch in sich vergraben? Ich habe gemerkt, dass dieses Bewusstsein, so eine Leiche im Keller sein kann, was mich buchstäblich um meinen Selbstwert bringen kann, was mir all meine Lebensfreude oder meinen Lebenswillen nehmen kann, so ein Empfinden, so was Dumpfes von, das muss nicht jeder wissen, aber ich trage eine deutliche Mitschuld an dem Unfall auf die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist. Und mir hat es geholfen, das öffentlich zu machen, um auch diese Stimme in mir, diese Teufelchenstimme, die sagt, du bist nichts wert, du hast deine Tochter das Leben gekostet, zur Ruhe zu bringen und zu sagen, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist ein Teil der Wahrheit. Ein Teil der Wahrheit ist, dass ich ein begnadigter Mensch bin. Ein Teil der Wahrheit ist, dass in diesem Leben Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können. Ein Teil der Wahrheit ist, dass es Geheimnisvolles gibt in dem, was geschieht, wer bewahrt bleibt und wer nicht, was nicht in unserer Macht steht. Und dass wir nur aus dem Vertrauen heraus leben können, dass mein Wert nicht in dem Moment geprägt worden ist, wo mir ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist, sondern dass mein Wert geprägt ist davon, dass ich als Mensch geliebt bin. Und manchmal weiß ich das mehr, manchmal weiß ich das weniger. Manchmal versuche ich selber zu sühnen, meinen Weg zu finden, anders zu leben, um dem ein Gewicht zu verschaffen, dass ich jetzt noch hier bin, dass es eine Bedeutung hat, dass es so rum war und nicht anders. Ich sehe schon, dass damit auch eine Verantwortung verbunden ist, dieses restliche Leben, was ich habe, so zu führen, dass ich diese Zeit auf der Erde genutzt habe. Aber man kann das ja tun auf eine ganz krankhafte Art und Weise, wie als wenn man versucht, den Rest seines Lebens zurückzuzahlen für etwas, was passiert ist und was in meiner Hand gelegen hätte, anders zu laufen. Und ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich niemals dem ein Gegengewicht geben kann, wo dann am Ende steht, ja, sozusagen das, was er geleistet hat für Menschen, für Gott, für den Glauben, für die Gesellschaft, das wiegt ein Fehlverhalten auf an anderer Stelle. So funktioniert Leben nicht. Und das ist auch, das ist eine Folge meines Glaubens zu verstehen, dass Gott mich so nicht sieht, sondern dass er mich sieht mit Augen der Vergebung, in den leichten und einfachen Dingen des Lebens, aber auch in den schwerwiegenden, wo mir Dinge passiert sind, die einfach Folge sind von Menschsein, Folge von Entscheidungen, die ich treffe.
Ihr Lied, dies ist ein Lied, finde ich, drückt das auch hervorragend aus, der Refrain. Ich sage noch mal kurz, bevor wir ihn dann gleich auch hören. Es ist so gut, dass du bist, dass du nicht aufgibst, nicht die weiße Fahne hisst. Es ist so gut, dass du lebst und fühlst und atmest. Es ist so gut, dass du bist, wie du bist. Hören wir da hinein jetzt in das Lied. Arne Kopfermann, der Liedermacher und Songwriter, ist unser Gast. Und jetzt hören wir sein Lied, dies ist ein Lied. Ja, wir sprechen heute über Trauerbewältigung. Arne Kopfermann, er ist unser Gast. Er und seine Frau und auch sein älterer Sohn haben die Tochter bzw. die Schwester verloren. Sarah ist kurz vor ihrem 11. Geburtstag, einen Tag vor ihrem 11. Geburtstag, gestorben an den Folgen eines Autounfalls. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird, mitten aus dem Leben, so heißt die CD und auch das Buch von Arne Kopfermann. Ein Buch, das kein Thema auslässt auf dem Weg der Trauerbewältigung. Es ist authentisch. Es nimmt einen sofort mit hinein, auch in eigene Lebenssituationen, in das eigene Denken. Auch die Musiktexte, Herr Kopfermann, die Sie teilweise in dem Buch auch abgedruckt haben, regen ganz sehr zum Nachdenken ein über Gott, die Welt und das eigene Leben. Und das wollen wir jetzt auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Und zwar möchten wir auch Sie einladen. Es gibt die Möglichkeit, dass so zwei Hörer zu Wort kommen in der Sendung. Sie können uns anrufen. Wir wollen jetzt noch über Trauerbewältigung sprechen. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Also es gibt die Gelegenheit, persönlich mit Arne Kopfermann zu sprechen. Herr Kopfermann, jeder Trauernde muss sich ja seinen Ort suchen, an dem er dem Schmerz ins Auge sieht. Und meistens ist man damit auch ein Stück weit alleine, isoliert. Und jeder braucht auch ein Stück weit den Mut, seine Andersartigkeit der Trauerbewältigung dem ins Auge zu sehen. Es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Ich möchte jetzt mit Ihnen auch mal noch mal praktisch werden. Was können so Orte der Trauerbewältigung sein oder Strategien oder wie immer man das nennt?
Also zum einen gibt es natürlich das Grab. Das Grab hat sehr, sehr unterschiedliche Bedeutung für Trauernde. Der eine muss dort besonders oft hingehen, weil es für ihn eine direkte Konfrontation mit dem Unausweichlichen ist. wie wenn er sie scheuen würde, ihn dazu bringen würde, zu sagen, ich zwick mich und ich denke, es ist alles nur ein böser Traum. Und dieses Gefühl, gerade wenn so ein Verlust sehr plötzlich kommt, das ist eine ganze Zeit lang da. Ich erinnere mich, dass ein befreundeter Musiker, der öfter bei mir im Studio ist, in einer Mittagspause gesagt hat, können wir bitte gemeinsam zum Grab sehen. Ich muss das Grab sehen, um es buchstäblich zu spüren, zu wissen, dass das wirklich passiert ist, was du uns bis dahin nur in der Mail geschrieben hast und was mir so unwirklich erscheint, denn eben war sie ja noch da. Also dieses Empfinden, zum Grab zu gehen, das kann ein solcher Ort sein. Der ist in unserem Fall gar nicht so weit von unserem Zuhause entfernt, sodass das auch möglich wäre, das öfter zu tun. Ich merke, dass es kein geeigneter Ort für mich ist, weil er zu aufwühlend ist, weil die Gefühle dort zu sehr Achterbahn fahren. Ein anderer Ort sind oft Bilder, sind Dinge, die man als Handy-Hintergrund mit sich führt oder Bilder, die man im Haus aufhängt. Ich habe mit verschiedensten trauernden Eltern zum Beispiel gesprochen und die haben eigentlich fast alle irgendwo eine Fotowand, an die sie sich wenden und dort gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Manche laufen an dieser Fotowand in 15 von 16 Fällen vorbei und dann schauen sie irgendwann an, weil sie das auch nicht ertragen könnten, sie so oft anzugucken. Ich habe mich entschieden, meiner Trauer direkt ins Auge zu gehen und eine meiner Entscheidungen war, diese Collage aus Bildern, die zwischen Erdgeschoss und ersten Stock in unserem Haus hängen, über der Treppe, diese Collage jedes Mal anzuschauen, wenn ich die Treppe heruntergehe oder hochgehe und mit meiner Tochter zu sprechen. Das sind manchmal Gebete zu Gott, es ist manchmal aber auch wirklich so einfach ein direktes Ansprechen und es hilft mir, sie in mein Leben einzubeziehen, mir bewusst zu machen, dieser Teil des Lebens, der war und der jetzt fehlt, der gehört zu mir und ich nehme den ganz aktiv in mein Geschehen hinein. Das geht nur mir in der Familie so, den anderen Familienmitgliedern geht es nicht so. Die nehmen diese Bilder zwar wahr, aber nicht so bewusst und nicht so symbolisch, wie ich das tue. Es gibt Menschen, die gerade im Verlustfall kleine Engelsfiguren aufstellen oder die Bibeltexte, die etwas zu dem Thema sagen, Trauer und Verlust und Hoffnung, ewige Hoffnung, aufstellen und aufhängen, um sie immer wieder anzuschauen. Ich finde, das ist ein wichtiger Weg, den man finden kann. Es sind Symbole im Leben, wie zum Beispiel der Tag, der 2. Dezember, der 2. Sonntag im Dezember, der Erinnerungstag für verstorbene Kinder ist und den wir sehr bewusst begehen, um dann abends um 7 ein Kerzenlicht in das Fenster zu stellen. Und viele Freunde solidarisieren sich mit uns und machen das. Also solche Bilder, den Totensonntag ganz bewusst zu begehen, diese besonderen Erinnerungstage wie Sarahs Geburtstag oder Tage, die in ihrem Leben eine besondere Bedeutsamkeit hatten, die bekommen in der Trauer oder Trauerverarbeitung auch eine ganz andere Bedeutung und sind oft noch einmal anders als sonst Katalysatoren für Trauer. Und das alles muss man für sich entdecken. Wo sind die eigenen Mechanismen? Mir der Unfalltag war der letzte Sommertag. Danach begann der Herbst. Für mich ist allein dieser Umbruch von Sommer zu Herbst unweigerlich verbunden mit meiner Trauer. Gewisse Gerüche, die damit einhergehen. Das geht mir übrigens auch selbst so, wenn der Winter sich endgültig verabschiedet und im Frühling Platz macht, dann sind damit Empfindungen verbunden, auch Erinnerungen verbunden und man trauert, das lernt man irgendwann, wenn doch massivere Verlusterfahrungen passieren, mit allen Sinnen. Also mit dem Geruchssinn, genauso wie mit dem Sinn des Sehens, wie mit dem Schmecken. Es kann totale Appetitlosigkeit geben in einer Zeit, wo man trauert, dass einem buchstäblich nichts mehr schmeckt, weil einem alles vergällt ist. Also dieses Bewusstsein, dass Trauer die unterschiedlichen Sinne erfasst, natürlich kann man das wegschließen. Es gibt Menschen, die tun es sehr bewusst. Sie nehmen ihre Trauer in die Arbeit mit hinein, um zu verarbeiten, während andere Menschen eher so funktionieren, dass sie sich verlustfreie Räume schaffen müssen. Dass zum Beispiel die Arbeitsstelle ein Ort ist, wo man 8-9 Stunden ganz konzentriert anderen Gedanken nachgeht und so das Leben auch besser ertragen kann. Dass man also nur gewisse Zeiten des Alltags überhaupt freigibt, um Trauer zuzulassen, um besser durch das Leben zu kommen. Ich könnte das nicht, aber für andere Mitglieder meiner Familie ist das ein ganz sinnvoller Weg, mit ihrer Trauer umzugehen, sie bewusst zu begrenzen, einzugrenzen. Manche Menschen müssen das in Gesprächen tun und andere machen viel von dieser eigenen Trauerarbeit mit sich und ihrem Tagebuch aus. Und es wird dann zu einem inneren Refugium, so einem Zufluchtsort, wo man alles ungefiltert ausdrücken darf, was man sonst nicht ungefiltert ausdrücken kann. Also so unterschiedlich wie Menschen sind und die Lebensphasen, so unterschiedlich sind auch diese Bewältigungsmechanismen. Manche, gerade Jugendliche, trauern oft sehr stark durch Aggression und können den eigentlichen Verlust gar nicht so wirklich zulassen und fassen. Und oft kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens andere Verlusterfahrungen dazu, wie zum Beispiel das Schlussmachen einer Freundin oder so. Und dann durchlebt man mit diesem neueren Verlust den alten mit und merkt, jetzt bin ich bereit, etwas davon zuzulassen. Also diese Mechanismen passieren auch manchmal mit Verzug, mit zeitlichem Verzug, wo man merkt, ich war am Anfang noch gar nicht dazu in der Lage, Trauer als Empfindung zuzulassen, sondern habe sie umgewandelt in Aggression, habe sie umgewandelt in Aktivismus. Das wirkt auf den ersten Moment für den Außenstehenden dann so, als ob man flüchtet, und das mag man ja auch tun, aber es ist nur das eigene Herz, was einem sagen kann, was das eigene Tempo ist, mit solchen Verlusten umzugehen.
Sie haben gesagt, unterschreiben Sie auch, Herr Kopfermann, dass auch die Menschen, die Ihnen beistanden, Ihnen Trost und Halt gegeben haben und Ihnen Stütze und Hilfe sind in Ihrem Trauerprozess. Ein Punkt, worüber ich mich jetzt unbedingt, weil wir gehen schon auf das Ende auch unseres Gesprächs, zu unterhalten möchte, das ist so, was sind gute Stützen und was geht gar nicht? Was sind auch Sätze, die sogenannte No-Gos sind, die einfach dem Trauernden eher wehtun?
Ja, also zum einen ist ein Satz, den ich sehr oft gehört habe, wenn ich irgendetwas für dich tun kann, lass es mich nur wissen. Der Satz ist gut gemeint, aber er überfordert den Trauernden oft. Am Anfang fühlt sich das Herz oft so dumpf und gelähmt und benommen an, dass ich gar nicht hätte sagen können, was mir gut tut. Und das Leben scheint einerseits wie in Zeitlupe an mir vorbeizuziehen und andererseits bin ich oft schon von wenigen Tätigkeiten erschöpft. Und in einer solchen Phase hilft kein, was immer ich für dich tun kann, sondern so ein ganz konkretes Angebot. Ich würde diese Woche gern für dich kochen. Soll ich Mittwoch, Donnerstag oder Freitag den Essenstopf vorbeibringen und an die Türklinke hängen? Das wäre so ein Weg. Wenn man in tiefer Trauer ist, braucht man nicht Worte, nicht in erster Linie Worte, sondern körperliche Berührung, wenn man die zulassen kann. Und man reagiert sehr allergisch auf Menschen, die phrasenhaft, banal versuchen, der Trauer etwas entgegenzuhalten. So Durchhalteparolen wie: Ist es nicht gut zu wissen, dass es deiner Tochter jetzt gut geht, dass sie nicht mehr leiden muss und dass sie im Himmel ist? Also, wenn man so einen Satz hört, dann möchte man spucken, weil derjenige nicht die Trauer durchleidet, die ich gerade durchleide, aber versucht so nebenbei oder ja, ohne dass es ihn etwas kostet, einen Satz der Hilfe oder des Mutmachens zu formulieren. Die Seele ist so wund, dass die Worte des Trostes, und wenn es denn fromme Menschen sind, die weitergereichten Bibeltexte oder geschriebenen Karten und E-Mails, sehr behutsam sein müssen, um nicht mehr zu verletzen als zu trösten. Gerade an Weihnachten tut es auch nicht gut, einfach nur so eine Hochglanzkarte von einer glücklich strahlenden Familie zu bekommen, wenn man gerade erlebt hat, dass die eigene Familie dezimiert und durcheinander gewürfelt worden ist, sondern da erlebt man es als sehr, sehr positiv, wenn Menschen sich die Zeit nehmen und eben nicht so eine gedruckte Karte schicken, sondern ein paar persönliche Zeilen, in denen sie reinschreiben: Sicherlich wird dieses Weihnachten dir wahnsinnig schwer fallen. Ich möchte nur gerne, dass du weißt, dass ich an dich denke und für dich bete und dass mir das sehr zu Herzen geht, was euch passiert ist und dass ich euch den Trost Gottes wünsche in der dunklen Jahreszeit jetzt. So ein Wort bedeutet viel, viel mehr, wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand wirklich die Mühe gegeben, sich hineinzufühlen. Ich weiß, dass es viel verlangt ist und dass viele Menschen das Empfinden haben, wortlos zu sein, was sie dann auch ausdrücken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber der Satz ist gut, denn der spiegelt eigentlich das, was der Trauernde auch empfindet. Er weiß ja oft auch genau nicht, was er sagen soll. Und deswegen ist der Satz sehr sinnvoll. Er drückt Solidarität aus, ohne irgendeine vermeintlich schnelle Lösung zu geben. Denn ich glaube, eine Sache gibt es, in der Trauernde und Glaubende oft nicht so gut übereinkriegen. Tiefe Trauer und aufrichtiger Glaube müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen dürfen, weil sie zwei Seiten einer Münze oder einer Medaille sind, die man nicht gegeneinander ausspielen kann, ohne weltfremd zu werden. Also es tut weder halb so weh, wenn man Glauben in sich trägt, was man dort erleidet, das habe ich vorhin schon gesagt, noch hat die Trauer das Recht, den Glauben abzusprechen. Denn der Glaube ist oft der Halt und diese feste Stütze oder dieses Fundament, der Fels, auf dem man steht, der einem hilft, durch diese ganz bahnbrechenden Erlebnisse hindurchzugehen, ohne daran zu verzweifeln oder zu zerbrechen. Und die Andersartigkeit zu sehen und auch zuzulassen, also das ist das Allerschwerste. 4 von 5 Ehen zerbrechen an dem Verlust eines Kindes in Deutschland. In Amerika sind es 19 von 20 Ehen. Und der Grund dafür ist, dass die Andersartigkeit des anderen als sehr schmerzhaft vor Augen steht. Das ist gar nicht ungewöhnlich an sich, denn die meisten Menschen wählen ihren Partner nach dem Motto, Gegensätze ziehen sich an und nicht gleich zu gleich gesellt sich gern. Und diese Gegensätze sind natürlich in Zeiten, wo man unbedingte Solidarität spüren möchte, schmerzhaft. Aber es ist dieses Empfinden, was man lernen muss, zuzulassen, dass der andere in Ordnung ist mit seinem Verarbeitungsmechanismus, was überhaupt nur ermöglichen kann, dass eine Beziehung Bestand hat und dass sie halten kann in einem solchen Verlust. Also zuzulassen, dass diese Muster anders sind, dass die Zeiträume anders sind, dass während ich gerade zerfließe, der andere gerade stabil ist und dass kein Affront gegen mich in meine Empfindung ist. Du müsstest mich doch verstehen und dich komplett solidarisieren, sondern nur zu sagen, dass jeder versucht erst einmal aus dem, was geschehen ist, sich selbst einen Reim machen zu können und selbst damit klarzukommen. Und dann, was enorm hilft, ohne dass es bei mir gar nicht gegangen wäre, waren eben diese therapeutischen Gespräche. Ich habe gespürt, entweder ich würde alles tun, was nötig ist, um mich meinen Abgründen unserer Unterschiedlichkeit und den Folgen unseres Verlustes zu stellen, oder ich riskierte, neben meiner Tochter auch noch meine ganze Familie zu verlieren. Und da passte eben nicht mehr, dass ich kriege mein Leben schon selbst in den Griff, sondern ich musste diese Hilfe von außen suchen, auch um mir alles von der Seele zu laden und das dann zu spüren, wie befreiend es ist, wenn ich nichts vorspielen muss, nichts vorgeben muss, keine Erwartungen erfüllen muss und auch gespiegelt zu bekommen, wie Dinge sind und warum das gerade in unserer Familie so schwer ist. Das hat mir enorm gut getan. Es war jemand, der selbst ein Kind verloren hat, in mein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, Herr Kopfermann, Sie müssen einen langen Atem haben. Sie sind eher so der Verbinder in Ihrer Familie und Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Tochter nicht mehr da ist, dass Ihr Sohn ganz anders reagiert, dass Ihre Frau auch anders reagiert und dass das erstmal zu großen Spannungen führt. Sie müssen das aushalten können. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht versprechen, dass diese Beziehung halten wird, dass Ihr Familienverbund so halten wird, wie er ist. Ich weiß aber, Sie werden langen Atem brauchen. Natürlich hört man das nicht gerne, aber es hat mir geholfen, eine Perspektive einzunehmen auf das, was mir gerade passiert, die nicht nur gänzlich in sich gefangen ist. All das hat sehr geholfen.
Dankeschön für das Gespräch. Ich könnte mich jetzt noch eine Stunde weiter mit Ihnen unterhalten. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird, wir haben uns mit dem Singer und Songwriter Arne Kopfermann darüber unterhalten, was ihm Halt gegeben hat im schweren Verlust. Er hat seine Tochter Sarah im September 2014 bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren. Herr Kopfermann, wir haben besprochen, dass wir am Ende der Sendung beten. Ein kurzes Gebet, weil wir wollen nachher noch in voller Länge Ihr Lied hören für dich, für mich.
Für dich und mich, ja.
Jetzt erstmal das Gebet, dann kommt die Abmoderation und dann das Lied.
Vater im Himmel, du kennst alle Menschen, die zugehört haben und die gerade selbst betroffen sind, die gerade einen schwerwiegenden Verlust erlitten haben, ob im Beruf, ob in einer Beziehung, ob zu einem Menschen, den sie geliebt haben und der aus ihrem Leben getreten ist. Und die ganz zerbrechlich gerade sind und den Weg zurück ins Leben suchen und gar nicht so genau wissen, wie das geht. Und ich bitte dich für diese Menschen, dass sie Halt finden in dem Wissen, dass du dir das Geschick dieses Universums nicht entgleiten lässt, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Ich bitte dich, dass das Hoffnungsvolle in ihrem Herzen Raum hat und vielleicht auch durch diese Stunde jetzt neuen Raum gefunden hat. Ich bitte dich darum, dass sie Menschen um sich herum haben, die sensibel zuhören können, die sich öffnen, die auch nach einer längeren Zeit noch wieder ihre Hand ausstrecken und sagen, es ist okay, wie du bist. Ich bitte dich, dass du das selbst in das Herz von Menschen, die leiden, die Schmerzvolles erleben, hineinsprichst und dass die unter den Hörern, die selbst so jemand begleiten, dass sie einen Feinsinn haben im Umgang miteinander und ein ganz weites Herz, was Schmerz mitempfinden kann und was gerne da sein möchte, auch über so einen Anstandszeitraum hinaus. Ich bitte dich für uns, die wir ringen mit dem Leben und mit den Dingen, die geschehen, dass wir ruhen können in dem Wissen, dass das Leid nicht am Ende stehen wird unserer Lebensreise, sondern dass am Ende ein Leben steht, jenseits von Trauer, jenseits von Tränen. Amen.
Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Wir waren im Gespräch mit Arne Kopfermann. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese bewegende Sendung noch einmal nachhören möchten, gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org oder bestellen Sie sich auch gerne einen CD-Mitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst. Informationen zu den CDs und zum Buch zur Sendung von Arne Kopfermann gibt Ihnen gerne der Hörerservice oder auch unsere Homepage. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08328 921 110. Auch am Donnerstag erwartet Sie wieder eine Lebenshilfesendung. Dann geht es weiter in unserem Ehevorbereitungskurs. Ute Horn wird zu Gast sein und es geht um die Liebessprache. Warum rät Gottes Wort dazu, mit der Liebessprache Sexualität bis zum Ende zu warten? Das ist das Thema vom Ehevorbereitungskurs am Donnerstag um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Behüt Sie Gott, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.